Hallo und Servus, hier ist Ahoi NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Natürlich habe ich mir auch heute für den Freitagspodcast wieder einen besonderen Gast eingeladen und wenn Sie uns schon ein bisschen folgen, dann kennen Sie ihn bereits als einen der führenden Anleiherentenexperten für Stiftungen, Peter Schneider, Vorstand der Schneider Walter und Kollegen Vermögensverwaltung AG in Köln. Wir haben uns vor Weihnachten nochmal in seinem Büro getroffen in Köln-Junkersdorf. Man fährt mit der Straßenbahn so eine gute Viertelstunde raus und es war heute Morgen recht amüsant, weil viele Schüler um mich rum waren. Also das durfte ich noch mitnehmen. Lieber Peter Schneider, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Und wir haben gesagt, wir wollen mal ein bisschen sprechen über die Lage am Zinsmarkt. Letztes Jahr hat es richtig reingeregnet. Und die erste Frage ist natürlich an Sie, wo sehen Sie den Rentenmarkt? Was ist so Status quo Rentenmarkt? Wir sind jetzt noch im Jahr 2023 und natürlich schauen wir schon mal so ein bisschen ins Jahr 24.
Ja, Caro, herzlich willkommen bei uns hier im schönen Büro in Köln-Junkersdorf. Freut mich, dass Sie vorbeigekommen sind. Zinsmäßig ja, wir hatten alle Ende 22 noch die Blessuren mit großen Abschlägen auf den bestehenden Kursen der Rentenpapiere. Wir haben dann im Grunde genommen nach vorne geguckt und haben gesagt, okay, die Zinsanstiege werden irgendwann etwas auslaufen. Man gewöhnt sich leider auch an negative Effekte wie hohe Inflationsraten und das hat dann dazu geführt, dass die Renditen kräftig um 2,5 bis 3% gestiegen sind in kurzer Zeit. Ja, aus dem Bereich haben wir jetzt sozusagen eine Tugend gemacht und haben gesagt, wir bauen die Portfolien um und der Klassiker ist sicherlich mandantenmäßig, dass wir 70% Rentenanteile haben und im Aktienbereich kann man sagen, waren auch viele Höhen und Tiefen, aber da der Bereich liefert sicherlich heute auch noch zum Jahresende 3-4% plus ab.
Wir sind heute am Nikolaustag, DAX genau. Per gestern auf Allzeithoch. Genau. Ja, weil die Presse verfolgt hat, abends noch kam Handelsblatt-Briefing, Extrameldung dazu.
Genau, das ist ja was ganz Neues, man staunt und reibt sich die Augen, aber Nikolaus ist immer für eine Überraschung gut. Also insofern, vielleicht hat Knecht Ruprecht den rausgelassen, aber ja, man ist völlig verwundert darüber und trotzdem habe ich ja super Chancen, die ich im Grunde genommen in den letzten 3, 4, 5 Monaten aufgebaut habe für die Portfolien. Mhm. Wir suchen sehr solide Emittenten und wir haben dann bei den Emittenten Coupons von 3,25, 3,5 bis zu 4% sogar und liegen dabei im starken A-Rating-Bereich. Das ist uns immer wichtig als Core-Investment. Ja, und insofern verbessern sich die Strukturen im Portfolio für Ausschüttungen.
Das heißt so dieser, und da kommen wir gleich noch drauf, das Thema Ausschüttung ist ja für Stiftungen wirklich das eminent Wichtige. Also auch qua genau. Stiftungsrechtsreform haben wir zwar die Möglichkeit, ein sonstiges Vermögen zu definieren, da haben wir die Möglichkeit, tesorierende Sachen reinzupacken, aber die Basis, und dabei bleibe ich, und davon bin ich fest überzeugt, es müssen ordentliche Erträge sein, also Investments, die ordentliche Erträge generieren. Das sind wir natürlich automatisch bei Anleihen. Ja. Hat sich denn dieser Zinsanstieg jetzt schon durchgefressen? Sie haben uns eine Zahl mitgemacht, 1,65% war der Durchschnittscoupon letztes Jahr, dieses Jahr liegen wir bei, da ist glaube ich schon eine 2 vom Komma und genau, die Visibilität wird besser, habe ich so mitgenommen aus dem Vorgespräch.
Genau, also wir haben dann geschaut, wir hatten kurze Laufzeiten, die sind fällig geworden, haben auch Optimierungsrechnungen gemacht, ob ich eine Anleihe, die noch 6 Monate läuft und einen Coupon von 1/8 hat, ob ich die behalte oder ob ich die Gelegenheit nutze. Und so haben wir gut ein Drittel der Liquidität schon umgebaut, in die neuen Anleihen, die gekommen sind. Und der durchschnittliche Coupon liegt jetzt für den Mandanten schon bei 2,66. Also wir haben gutes 1% nach vorne für die nächsten 3 bis 7 Jahre. Wir haben also auch da Staffelungen, weil über die Zinserwartung und was passiert, ist wieder ein separates Thema. Im Moment freuen sich alle, dass es sozusagen positiv aussieht. Aber gegenüber letztem Jahr kann ich nach vorne gerechnet schon fest kalkulieren, meine Bonds bringen mir 1% mehr ausschüttungsfähige Erträge.
Und wer ist ja bei 2,65 ist man noch nicht ganz beim Ende der Fahnenstange, sondern da kommt ja wahrscheinlich noch ein bisschen was drauf vom Gefühl her, oder?
Das wird wahrscheinlich Richtung 3 Komma laufen, weil natürlich noch, wir haben dann natürlich bei Anleihen, die noch 2 Jahre Laufzeit hatten am Anfang des Jahres, haben wir nicht natürlich alles rausgekehrt, sondern wissen ja auch nicht, wie weit ging es noch, ist jetzt im Grunde am Stopp, jetzt sind leichte Rückgänge, kommen sogar erste kleine neue Kursgewinne auf die Anleihen, die jetzt vor einem Jahr erst gekauft wurden oder vor einem halben Jahr gekauft worden sind. Da sind im Moment 2-3% Kursgewinne schon drauf. Also auch das ist ein gutes Polster nach vorne hin, aber wir warten immer noch mit weiterer Liquidität auf Neuemissionen und die sind natürlich auch ein bisschen zyklisch von dem, dass jetzt vor Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr viele Emittenten am Markt sind, aber wenn im neuen Jahr neue Anleihen rauskommen, dann stehen wir wieder Gewehr bei Fuß und werden dort auch hoffentlich wieder Coupons von 3,5 plus einsammeln können.
Jetzt komme ich natürlich heute im Freitagspodcast nicht umhin, mich mit Ihnen so ein ganz kleines bisschen über das Gesamtbild mal auszutauschen. Also ich mag es immer, wenn Sie schauen mal sehr objektivem Auge und auch mit einer gewissen Distanz auf die Märkte und wissen, das gut zu sortieren, was wir da draußen eigentlich gerade sehen. Wir sind jetzt Ende 2023, wir gucken in Jahr 24, wir haben gefühlt unfassbar viele Krisen vor der Brust. Die Zinsen sind oben, es gibt viele, die sagen, es müsste eigentlich noch weitergehen, weil die Inflation nicht zurückkommt. Es gibt auch viele gute Gründe, die Inflation weiterhin oben halten werden. Wie schätzen Sie denn da draußen die Gemengelage ein, wenn Sie es heute für sich beurteilen? Wir reden in Deutschland über Haushaltsprobleme, Haushaltscrash. Die Ampel ist kurz vorm Ende und schaltet auf Linkzeichen. Also wo stehen wir? Sie sind ja wirklich ein Fahrensmann, der sehr viel Erfahrung hat im Beurteilen von Märkten. Deswegen schießen Sie mal drauf los. Was ist so Ihr Blick auf die Dinge?
Ja, ich glaube, ein Teil ist davon auch Self-Fulfilling Prophecy dabei. Also man hat dann irgendwann gesehen, die Zinsen sind stark gestiegen. Laufen wir nächstes Jahr in eine Rezession? Ja, nein. Man schaut sich an, was die Wirtschaftsweisen zum Besten geben, wie weit die Politik das aufnimmt. Dann das Thema mit den 60 Milliarden fehlenden Gelder, die nicht richtig im Haushalt richtig eingestellt worden sind oder nicht verfassungskonform sind. Dass jetzt im Grunde genommen gespielt wird, muss man sagen. Ich bin kein Freund davon, dass ich mal sage, ich spiele irgendeine Theorie, aber so kommt mir das vor. Der Markt will quasi von dem Höhen runter der Zinsen. Und ich glaube, das ist psychologisch ein ganz normaler Effekt. Wir sind so lange gewöhnt, immer wieder zu repetieren, welche negativen Effekte da sind, dass man irgendwann sagt, ich kann es gar nicht mehr hören, jetzt muss es auch mal drehen. Also rein technisch gesehen oder psychologisch gesehen, unterstützt dann durch die letzten Inflationsraten, die waren dann doch plötzlich deutlich niedriger. Ich erinnere mal da immer nur an den sogenannten Basiseffekt, weil gucke ich ein Jahr zurück, war der Preis um so und so viel nach oben gegangen und auf dem hohen Niveau ist jetzt nicht zu erwarten, dass es nochmal 5, 6, 7 ist, sondern dann kommen halt nur eine 3 oder 2,6 raus. Und daraus abzuleiten, dass das schon der höchste Punkt war, halte ich zumindest für ein bisschen gefährlich, sodass wir da aber eine Tugend insofern rausmachen. Wenn das so wäre, dann möchte ich ja auch dabei sein. Das heißt, ich kaufe 3- bis 5-jährige Anleihen und nicht die 10-jährigen. Vereinzelte 10-jährigen haben wir aufgenommen, als aber auch eine 4 davor stand. Und insofern von der Gesamtschau her, es ist wie wirtschaftlich gesehen könnte es, sagen wir mal, rezessiv werden, dann müssten die Notenbanken mit der Bremsung aufhören der Wirtschaft und dann die Zinsen langsam senken. Andererseits muss es um die Glaubwürdigkeit der Notenbank auch gehen, wenn die sagen, naja, die Notenbanken werden es schon wieder richten und wir haben ein Verschuldungsvolumen, ich möchte da nur auf USA gucken, die haben in 23 schon, also 2023, eine fette Milliarde nur an Zinslast, da ist noch keine Tilgung dabei, und brauchen jetzt im Moment aktuell wieder neues Geld.
Eine Billion.
Was sie wieder, ja, so eine
Billion.
Eine Billion, richtig. Also nicht die Million, sondern die Billion. Ja, und jetzt ist das Theater, wie weit wollen wir noch Geld bewilligen für Ukraine, heute aktuell zu hören vom Senat. Also es ist so weiterhin eine Gemengelage und ich glaube nicht, dass wir vom Unternehmen es genauer wissen als viele, die in irgendwelchen Türmen in Frankfurt sitzen. Aber wenn wir im Grunde genommen einen guten Mittelweg gehen und eine gute Bonität gehen, sind wir für das meiste gewappnet. Und wir reden ja hier über eher konservativ ausgerichtetes Geld, sodass ich da schon sehe, ja, es kann weiter runtergehen. Und dann bin ich sozusagen schon mal gut positioniert, dass wir den Coupon schon mal erhöht haben, da aber noch Gelder wieder fällig werden. Und selbst wenn die dann nur noch bei 3,25 oder 3,5 vielleicht noch in den nächsten 3 Monaten angelegt werden können, dann werden wir den durchschnittlichen Coupon wahrscheinlich auf die über 3 bekommen. Also es ist eine nicht ganz klare Richtung momentan.
Ich habe neulich einen bekannten Ökonomen zufällig am Bahnhof getroffen und habe ihn angesprochen, weil ich ihn 2 Wochen davor auf dem Vortrag gesehen hatte und er kam ein ganz kleines bisschen ins Plaudern. Und er sagte dann also bei den Begriffen Basiseffekt und was war der zweite, und Bemessungsgrundlage, da hat Berlin nicht so ganz aufgepasst, damals in der Universität. Insofern danke für den Hinweis auf das Wort Basiseffekt, ja, also wird gerne vergessen. die Frage, die sich für mich anknüpft, ist, ist die Wirtschaft vielleicht sogar resilienter, als das viele in der Politik glauben? Also können wir eigentlich alle schon mit 4-5% gar nicht so schlecht umgehen, weil das ist ja eine Welt, in der waren wir vor 15 Jahren. Also viele Wasserfinanzierungen sind vor 15 Jahren mit 5-6% gemacht worden, hat einer mit dem Gerät keinen Hahn.
Also die deutsche Wirtschaft und gerade die, die auch international tätig ist, und ich meine, das ist nicht nur der Mittelstand, sondern auch größere Unternehmen, vielleicht so MDAX-Werte, die viel im Ausland ihr Geld verdienen, die sind schon sehr resilient. Also die sind Gott sei Dank eine ganze Ecke schlauer als so manche auf der politischen Seite. Die haben teilweise ein sehr gutes Refinanzierungsprogramm vor sich. Die warten nicht auf irgendwelche Ausgaben, sondern haben eher geplante Geldaufnahmen, mit denen sie eventuell investieren oder andere Schulden umschulden. Ich glaube, dass da, klar, im Durchschnitt wird es immer Ausnahmen geben, aber viele gute Unternehmen, die wir ja auch von der Investmentseite auf der Aktienseite kennen, haben, glaube ich, schon gut ihre Hausaufgaben gemacht. Die dann ein bisschen knapper sozusagen am Limit mit kleinen Margen bisher gelebt haben und dann nur das über den niedrigen Zins noch refinanziert haben, da wird es vielleicht Probleme geben. Und der Staat kann nicht endlos mit Hilfsprogrammen, kann er schon, aber das würde dann der Währung nicht so gut tun. Aber im Moment hat der Euro, glaube ich, sogar eine ganz gute Stabilisierung. Er ist vielleicht mal eine gute Alternative gegenüber dem US-Dollar. Der US-Dollar scheint da momentan ein bisschen mehr in der Kritik zu stehen, also auch im eigenen Land. Aber nach außen hin wird natürlich alles weiter finanziert, weil es immer noch den US-Dollar als Petrodollar gibt. Aber da brechen ja auch einige Länder aus mit ihrer BRICS-Vereinigung und wollen halt bilaterale Abrechnungen machen und brauchen dafür den Dollar nicht mehr. Also da sehe ich im Grunde genommen, dass der Dollar vielleicht hier und da Blessuren bekommt. Also nicht aktuell, sicherlich nicht, weil er einfach die nicht unumstößliche Weltwährung weiterhin ist. Aber auch nächstes Jahr haben die Amerikaner Wahlen und da ist wieder etwas Überraschendes vielleicht im Busch.
Das ist dann auch wieder so ein Thema, wo man fleißig darüber spekulieren kann, was denn da nächstes Jahr rauskommt. Ich würde Sie noch mal ein bisschen drauf zurückbringen wollen, wenn wir das jetzt noch mal auf Stiftungen zurückbringen, auf die Anlagepolitik von Stiftungen. Ich höre, dass das Wort Anlagekonzept bei Stiftungen eins ist, was so ein bisschen umherwabert. Und wir wollen jetzt nicht durchdeklinieren, was es im Einzelnen braucht, aber wenn Sie heute eine Stiftung wären und müssten sich Gedanken machen über Ihr Anlagekonzept, da gehört immer eine Bestandsaufnahme dazu und dann muss man ein paar Gedanken entwickeln. In welche Richtung würden Sie zuerst sich die Fragen stellen zu dem, was Sie bisher gemacht haben? Also was wären so die Fragen, die Sie zuerst aufwerfen würden, wenn Sie in Ihren Gremien diskutieren, sind wir eigentlich richtig aufgestellt oder wo müssen wir denn eigentlich hin?
Ja, also ich bevorzuge da immer sozusagen vom Ziel her denken. Also ich schaue mir an, als Ziel brauche ich brauche vielleicht eine gewisse Ausschüttung, ich brauche Erträge. Wie groß sind die jetzt? Habe ich die schon gekürzt letztes Jahr? Oder was wäre nice to have, also wenn es besser wäre, wenn ich dort mehr Mittel zur Verfügung hätte?
Und das dürfte ja die Regel sein als die Ausnahme. Also Stiftungen brauchen Ausschüttung,
genau,
weil sie die Zwecke verwirklichen
müssen. Und dann schaue ich halt im Grunde genommen, wo wir sagen, gut, von Anlagestrategien, sagen wir mal diesen Klassiker, 70% Renten, 30% Aktien, als ganz grobe Richtlinie, dann kann ich auch schauen, habe ich noch günstige Aktien heute, haben die vielleicht eine kontinuierliche Dividende auch, als dafür, dass sie zukunftsträchtig stehen im Markt. Und dann bin ich bei der Rentenseite, wo es momentan wieder richtig viel Freude macht einfach. Also wirklich fällige Papiere oder mit Restrenditen für die letzten 3 Monate, die schon zu veräußern und dann in die attraktiven Coupons reinzugehen. Dadurch bekommen wir dann quasi die Ausschüttungen und die Erträge, die wir fürs laufende Geschäft brauchen oder vielleicht auch für innovativere Dinge. Es geht ja auch Konzepte fürs Fundraising aufzubauen oder PR zu machen mit Veranstaltungen. Also ich bin ja auch Schatzmeister von einer Förderverein im Hospiz und wir sind immer daran interessiert, sozusagen den Hospizgedanken in die Welt zu tragen, damit die Menschen das erkennen, was dort geleistet wird. Ja, und dann sind halt auch Geldmittel für notwendig. Also sozusagen Ausbau der Mehrerträge, damit kann man noch zusätzlich neue Dinge machen. Aber auf jeden Fall erstmal das Minimum so abzusichern, so vom Ziel her, ich brauche so viel, was kann ich mit welchem Instrumentarium bekommen und dann die Rückkopplung, passt das zueinander oder sonst muss ich da noch anpassen.
Das ist ein interessanter Ansatz, weil man dann tatsächlich vom Bedarf her kommt, der auf finanzieller Art notwendig ist, um die Zwecke zu verwirklichen. Und vielleicht ist der Bedarf ja dann auch so aufgestellt, dass man sagt, ich nehme genau diese neuen Disziplinen direkt mal mit dazu. Weil ich muss ein bisschen Kommunikation machen, ich muss ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen, ich muss vielleicht in meine Organisation hier und da ein paar Euro investieren, vielleicht brauche ich mal eine Halbtagskraft oder wie auch immer.
Genau.
Um einfach als Organisation ein Stück weit nach vorne zu kommen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Freitagspodcast. Vielleicht noch ein letzte Frage noch. Wenn wir jetzt in 24 blicken, war es schon mal schwerer, Stiftungsvermögen anzulegen, oder ist es heute, ob des Zinses, vielleicht wieder ein Stückchen einfacher geworden, so ganz in general?
Ja, schwerer war es auf jeden Fall, als wir sozusagen bedroht wurden von den Banken mit Negativzinsen. Also selbst wir als Förderverein hatten plötzlich dann eine Thematik, wo wir gesagt haben, was soll das denn? Mhm. Aber es ist nicht alles, ja, es ist eine ganze Ecke leichter geworden, und es motiviert auch. Es motiviert auch, wenn ich sehe, dass Zinserträge sozusagen wie Großspenden wirken. Mhm. Vorher musste ich Spenden fundraisen, mhm, und jetzt habe ich die Möglichkeit, so und so für 1.000 Euro über den Kapitalertrag. Also ist wie eine vorher nie dagewesene Spende. Ja. Und insofern macht es dann allen anderen Beteiligten, die auch draufschauen und mehr von der aktiven Seite her das Geschäft machen, macht denen, glaube ich, auch wieder mehr Freude. Mhm. Das haben wir halt ein bisschen mehr Mittel in der Hand. Und das, mhm, macht mich für 2024 zuversichtlich.
And beyond, sage ich mal, auch darüber hinaus. Das wird uns ja nicht nur in 24 begleiten. Lieber Peter Schneider, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Freitagspodcast. Peter Schneider, Vorstand der Schneider, Walter und Kollegen von Vermögensverwaltung AG in Köln. Gerne auch gesehen als Stiftungsexperte auf unserer Plattform meinstiftungsexperte.de.
Danke vielmals, Herr Caro, dass Sie hier waren, und freue mich immer über unsere Gespräche.
Dito, ich wünsche Ihnen für 24 alles Gute, einen beschwingten Jahresstart und dann natürlich ein umso beschwingteres Jahr 2024. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen, natürlich hier auf Stiftungen stärken, unserem Blog. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge Freitags-Podcast der NPO auf www.stiftungenstärken.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.